Deutschlandfunk Nova. Update.
FIFA-Bashing has become a national sport.
Der Präsident des Weltfußballverbandes Gianni Infantino beklagt, dass alle auf der FIFA herumhacken. Wir tun das auch. Der FIFA-Kongress in Bahrain und die umstrittene Neubesetzung der Ethikkommission sind unser erstes Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Wenn sich der Weltfußballverband FIFA zu seinem jährlichen Kongress trifft, dann geht es schon länger nicht mehr um Fußball, sondern vor allem um Geld und Macht. Das ist dieses Jahr in Bahrain nicht anders und auch die Wortwahl des FIFA-Chefs erinnert an bekannte Politiker.
There are a lot of fake news and alternative facts about FIFA as well circulating.
Fakt ist, die FIFA ist heute ihre schärfsten internen Kritiker losgeworden. Der Chef der Governance-Kommission, der Portugiese Luis Miguel Maduro, wurde abgesetzt, vor allem aber die Führung der Ethik-Kommission. Der bisherige Chefermittler Cornel Borbély aus der Schweiz und der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer, der deutsche Richter Joachim Eckert, waren vom obersten Entscheidungsgremium, dem FIFA-Council, nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen worden. Stattdessen wählte der Kongress heute die Kolumbianerin Maria Claudia Rojas und den ehemaligen EuGH-Präsidenten Vassilios Skouris aus Griechenland. Offizielle Begründung: Für die Ethikkommission sollten nicht nur Europäer und nicht nur Männer verantwortlich sein. Die FIFA, so Infantino, sei kein deutsch-schweizer Verein. Für den sportpolitischen Sprecher der grünen Bundestagsfraktion Özcan Mutlu ist das vorgeschoben.
Das sind doch fadenscheinige Argumente. Außerdem hat der Präsident mit dieser Art und Weise des Vorgehens eigene Statute verletzt.
Mutlu sagte im Deutschlandfunk, die nominierten Kandidaten hätten mindestens 4 Monate vor der Wahl mitgeteilt werden müssen. Das sei nicht geschehen. Von DFB-Präsident Reinhard Grindel wiederum hätte sich Mutlu schon im FIFA-Council mehr Kritik gewünscht.
Wer jetzt wie der Grindel versucht, sich daraus zu winden und so zu tun, als wäre das als ein ganz normaler Prozess, der glaubt auch an den Weihnachtsmann.
Grindel, der zum ersten Mal im FIFA-Rat dabei war, hatte sich dafür eingesetzt, Borbély und Eckert im Amt zu belassen. Am Ende stimmte er trotzdem zu, sie nicht wieder zu nominieren. Heute enthielt sich Grindel der Stimme und rechtfertigte sich.
Ich denke, dass sowohl Herr Skouris als auch Frau Rojas eine faire Chance verdienen. Insofern habe ich nicht gegen diese Persönlichkeiten gestimmt, aber sehr wohl gegen das Verfahren und gegen die Ablösung mich eindeutig im Council positioniert. Das hat auch jeder meiner Kollegen ganz genauso verstanden.
Das Problem: Die Neuen müssen sich erst einarbeiten. Und Kritiker befürchten, dass viele Informationen zu schon laufenden Verfahren unter den Tisch fallen. Das kritisierte auch der nicht zur Wiederwahl vorgeschlagene Eckert im DLF.
Man kann schon sagen, die Leute, die hier etwas bewegen können und kritisch sind, werden lieber ausgetauscht gegen möglicherweise andere.
Ex-Chefermittler Borbély befürchtet, dass die Verfolgung von mehreren hundert offenen Fällen im FIFA-Skandal gefährdet ist. Die Reformen würden um Jahre zurückgeworfen. Gegen etwa 60 Funktionäre wurde in den vergangenen Jahren schon ermittelt. Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter und der frühere UEFA-Chef Michel Platini und auch Franz Beckenbauer wurden mit Sperren oder Sanktionen belegt. Özcan Mutlu glaubt, dass die neuen Ermittler dafür sorgen sollen, dass es nicht noch mehr werden.
Die wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie zu sehr einfach in Dinge ihre Nase stecken, die dem Präsidium oder dem Präsidenten nicht genehm sind.
Bestrafung droht der FIFA aber weiterhin von der US-Justiz. Sie geht bisher am härtesten gegen Korruption im Fußballweltverband vor. Zuletzt hatte sich der Präsident des Fußballverbandes von Guam, Richard Lai, vor einem US-Gericht schuldig bekannt, Bestechungsgelder angenommen zu haben. Dennoch sagte FIFA-Chef Infantino heute, die Zeiten hätten sich geändert. Er habe Verständnis für Kritik, die FIFA sei aber keine Diktatur mehr, sondern eine Demokratie.
FIFA has changed now. This is a new FIFA.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das sehen viele User im Netz anders. Flor und Klaus Müller zum Beispiel schreiben auf Facebook: Es geht gerade so weiter wie gehabt. Herr Infantino hat wohl Angst davor, dass ihm auch noch die Ohren langgezogen werden. User Bassof sieht das auch so. Mit Infantino kam die FIFA offensichtlich vom Regen in die Traufe. Der steht dem alten Paten Blatter in nichts nach. Bei tagesschau.de schreibt Kingsguard: Ethik und FIFA, das passt zusammen wie Schwarzwälder Kirsch und Chilisauce. Dieser ganze Verband ist durch und durch korrupt. B. Werther sieht die Verantwortung auch bei denen, die der FIFA Geld geben. Jeder, der Tickets von FIFA-Veranstaltungen erwirbt, FIFA-lizenzierte Produkte ersteht oder Produkte der FIFA-Sponsoren kauft, muss sich darüber im Klaren sein, dass er die mafiösen, demokratiefeindlichen Machenschaften von intransparenten Organisationen wie FIFA, UEFA, IOC und so weiter unterstützt, ohne die deren korruptes Geschäftsmodell nicht funktionieren würde. Und Lennox Häberle findet bei faz.de: FIFA und Mafia? Das klingt sogar fast gleich.
Was sonst noch wichtig war?
Der Präsident von Somalia hat die internationale Gemeinschaft dringend um Hilfsgelder für sein Land gebeten. Auf einer Geberkonferenz in London sagte er, nach mehr als 25 Jahren Terror und Bürgerkrieg wolle Somalia endlich wieder auf eigenen Füßen stehen. In dem ostafrikanischen Land sind laut der Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer mehr als 6 Millionen Menschen durch die aktuelle Dürre von Hunger bedroht. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, in diesem Jahr würden noch rund 830 Millionen Euro benötigt.
We must save lives before it is too late.
Guterres erinnerte an die Hungersnot von 2011. Damals gab es in Somalia mehr als 260.000 Hungertote. Es sei ein, so wörtlich, Schmutzfleck im Bewusstsein der Menschheit. Derzeit hänge das Land in der Schwebe zwischen Chance und Gefahr.
Somalia now hangs in the balance between peril and potential.
Ein großes Problem in Somalia ist die Sicherheitslage. Internationale Truppen haben die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz nur aus den größeren Städten vertrieben, so unsere Korrespondentin Linda Staude heute Morgen bei Hilscha oder Hase.
Gerade im Süden regiert Al-Shabaab und in der derzeitigen Situation ist das völlig fatal, weil in diese ganzen Gebiete überhaupt keine Hilfslieferungen geleistet werden können, weil die Shababis sie nicht durchlassen.
Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit fast 8 Milliarden Euro zusätzlich an Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden. Bis 2021 könnten es 54 Milliarden Euro zusätzlich sein. Das hat der Arbeitskreis Steuerschätzung errechnet. Bayerns Finanzminister Markus Söder forderte bereits Entlastungen für die Bürger.
Zum einen einmal natürlich durch den Abbau des Soli. Zweitens durch den Abbau den dauerhaften der sogenannten kalten Progression. Und drittens eine Entlastung der kleineren mittleren Einkommen zwischen 2 und 500 Euro pro Jahr.
Der SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider kündigte an, dass Kanzlerkandidat Martin Schulz am Montag ein neues Steuerkonzept vorlegt. Auch er will vor allem die entlasten, die weniger als 2.000 Euro brutto verdienen.
Die zahlen fast keine Einkommenssteuer und jede Steuerentlastung geht bei denen vorbei. Deswegen ist dort der Hauptfokus eigentlich die Sozialabgaben oder die Kindergartenbeiträge in den Fokus zu nehmen, dass sie tatsächlich entlastet werden. Und das geht eben nicht mit Soli oder anderen Senkungen.
Bundesfinanzminister Schäuble hatte bisher in Aussicht gestellt, die Steuern nach der Bundestagswahl um jährlich 15 Milliarden Euro zu senken. In den USA wird weiter über die Entlassung von FBI-Direktor James Comey diskutiert. US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass der Rauswurf nicht mit Comeys Ermittlungen gegen Trumps Wahlkampfteam wegen möglicher Kontakte zur russischen Regierung zu tun habe. Comey habe schlicht schlechte Arbeit gemacht.
He was not doing a good job.
Der Minderheitenführer im Senat, der Demokrat Charles Schumer, forderte dagegen erneut einen unabhängigen Ermittler, der die Untersuchungen weiterführt.
What must happen now? Is that Mr. Rosenstein appoints a special prosecutor to oversee this investigation.
Auch mehrere Republikaner unterstützen diese Forderung. Eine Regierungssprecherin lehnte sie heute aber ab.
Was noch wichtig wird.
In Fairbanks in Alaska tagt heute der Arktische Rat. Hauptthemen sind der Klimawandel und die Ausbeutung möglicher Bodenschätze. Dazu kommen 8 Länder zusammen, darunter die USA und Russland. Deutschland hat einen Beobachterstatus. Forscher haben gemessen, dass es in der Arktis im letzten Jahrhundert etwa 5 Grad wärmer geworden ist. Schon ab 2050 könnte die Arktis in den Sommermonaten eisfrei sein. Dadurch werden möglicherweise riesige Mengen an Bodenschätzen zugänglich, zum Beispiel Gas und Erdöl, Diamanten oder seltene Metalle. Umweltschützer und indigene Völker haben Proteste gegen die Konferenz angekündigt. Alaskas Ureinwohner können zum Beispiel nicht mehr so gut Walrösser jagen, weil das arktische Eis zu dünn geworden ist.
Und sonst in der Welt?
Muslimische Männer in Indien können ihre Ehefrauen ziemlich leicht loswerden. Sie müssen nur 3-mal das Wort Scheidung sagen oder schreiben und schon sind sie rechtlich geschieden. Diese islamische Tradition wurde in vielen muslimischen Ländern offiziell schon abgeschafft. In Indien ist sie noch verbreitet und vom Staat anerkannt. Seit heute prüft das höchste indische Gericht, ob diese Praxis auch weiterhin gelten soll oder ob sie Rechte verletzt. Mehrere muslimische Frauen- und Menschenrechtsgruppen hatten Petitionen eingereicht und die Abschaffung gefordert. Frauenrechtler sagen, dass es in den letzten Jahren in Indien mehr Blitzscheidungen gegeben hat als früher. Durch Handys und Nachrichtendienste wie Skype oder WhatsApp sei es leichter geworden, das Wort Scheidung schnell und unkompliziert auszusprechen oder zu schreiben. Deutsche Billigsupermärkte machen ihren Konkurrenten in den USA das Leben schwer. Aldi hat angekündigt, dass in den nächsten 1,5 Jahren 400 neue Filialen in den USA eröffnet werden sollen. Mehr als 1000 Filialen sollen modernisiert und erweitert werden. 1,6 Milliarden Dollar will Aldi in den USA investieren. Aldi will damit vor allem dem US-Riesen Walmart Konkurrenz machen. Beide unterbieten sich in einem regelrechten Preiskampf. In den letzten Jahren sind schon fast 20 Supermarktketten in den USA wegen dieses Preiskampfes pleite gegangen. Auch der deutsche Discounter Lidl will die USA erobern und 100 Filialen dort eröffnen. Experten sagen, dass die deutschen Discounter den US-Lebensmittelhandel auf den Kopf stellen und dass vermutlich noch mehr Supermarktketten pleite gehen werden. In Osteuropa ist Religion in den letzten Jahren offenbar wieder wichtiger geworden. Das US-Meinungsforschungsinstitut Pew hat 25.000 Menschen in 18 mittel- und osteuropäischen Ländern danach gefragt, ob sie sich selbst als orthodoxe Christen oder Katholiken bezeichnen. In Russland sagten mehr als 70%, dass sie orthodoxe Christen seien. Das sind doppelt so viele wie Anfang der 90er Jahre. Auch in Bulgarien und der Ukraine ist die Zahl stark gestiegen. Als es die Sowjetunion und den Kommunismus noch gab, waren Gottesdienste verboten und Religion sollte keine Rolle spielen. Die Studienmacher sagen, dass Religion in Osteuropa mittlerweile wieder ein wichtiger Teil der Identität der Menschen sei.
Wissensnachrichten.
Der Meeresspiegel steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich an und er könnte in den nächsten Jahrzehnten noch stärker zulegen als bisher angenommen, berichten jetzt Kollegen vom NDR. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Tina, woher kommt diese Warnung?
Vom Deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die haben neue Berechnungen zusammengetragen und da heißt es, bisher sind wir in Deutschland von einem Anstieg um 50 cm bis maximal 1 Meter ausgegangen bis zum Jahr 2100. Tatsächlich könnte es aber noch darüber hinausgehen bis zu 1,70 Meter.
Und wie kommen die da drauf?
Du kannst eben nicht 100% genau sagen, wie stark der Meeresspiegel ansteigen wird, weil du sehr viele Komponenten mit einberechnen musst. Heute wissen Forscher zum Beispiel mehr über die Antarktis, also das Abrutschen von Eisflächen und das Abbrechen von ganzen Eisbergen dort trägt zum Beispiel auch zum Anstieg bei. Bisherige Szenarien beziehen sich vor allem auf die Vorhersagen des UN-Weltklimarats, deren letzter Bericht zum Meeresspiegelanstieg ist aber 4 Jahre alt.
Und damit von der Wissenschaft offenbar überholt.
Zumindest sind die Zukunftsszenarien jetzt genauer, weil sie mehr Variablen mit einberechnen.
Aber nun ist ja so ein Meeresspiegelanstieg nichts, was über Nacht passiert.
Ja, und das kann man sagen, zum Glück. Ne? Der Anstieg geht im Prinzip so langsam, dass wir uns darauf vorbereiten können, wenn das Thema eben ernst genug genommen wird.
Was bedeutet denn ein Anstieg des Meeresspiegels für uns?
Also der erste Gedanke ist ja meist Überschwemmungen. Da halten aber unsere Deiche relativ viel ab. Also auch einen Anstieg von bis zu 1,50 Meter würden die abhalten und technisch ließe sich da auch noch mehr machen. Es gibt aber eine Reihe anderer Probleme. Also die küstennahen Böden versalzen zum Beispiel. Flachgelegene Häfen an der Ostsee könnten Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Es kann auch zu Süßwasserüberschwemmungen kommen inland, weil zum Beispiel Wasser aus Flüssen nicht mehr ins Meer abfließen kann. Und die Elbe zum Beispiel, die könnte mehr verschlicken, das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Schifffahrt. Prinzipiell können aber reiche Länder wie wir das Ganze natürlich besser abfedern. Also ich denke da zum Beispiel an die Inselstaaten, ne, die schlicht und ergreifend verschwinden werden oder auch an Großstädte in Asien, die nicht das Geld für große Schutzmaßnahmen haben. Also gerade das Thema Großstädte direkt an der Küste, das wird uns in Zukunft immer mehr beschäftigen.
Okay. Ein weiteres Thema, was euch heute noch beschäftigt hat, ist das chinesische Mondprogramm.
Ja, während die US-Amerikaner nämlich in Richtung Mars streben, setzen die Chinesen auf den Mond und das Leben da will natürlich geübt sein. Deswegen werden chinesische Studenten 1 Jahr lang in ein Mondsimulationslabor namens Mondpalast geschickt.
Wie schön.
Ja, seit gestern sitzen die 2 Frauen und 2 Männer auf 160 Quadratmetern fest. Sie sollen sich dort fühlen wie von der Außenwelt abgeschnitten. Ihre Aufgaben: Pflanzen anbauen, mit Dünger aus den eigenen Abfällen und Urin, daraus Speisen zubereiten und Tiere züchten. Und auch für ihre medizinische Betreuung sind sie selbst verantwortlich. Die 4 müssen aber nicht das ganze Jahr im Camp bleiben. Insgesamt lösen sich 3 Gruppen für die Tests ab. China plant derzeit, seine ersten Taikonauten in rund 10 Jahren zum Mond zu schicken. Um den Rückstand gegenüber den USA, der EU und Russland aufzuholen, steckt die Volksrepublik so richtig viele Milliarden in die Raumfahrt.
Okay, und dann gab es noch ein köstliches Thema heute, das aber gar nicht so lustig ist. Es geht um die tückische Avocado.
Ein renommierter britischer Arzt hat jetzt nämlich Warnhinweise für Avocados empfohlen, okay. Im Ernst. Die Zeitung The Times schreibt, dass Simon Eccles, Facharzt für plastische Chirurgie, mittlerweile etwa 4 Patienten pro Woche mit Schnittverletzungen behandelt, die sich die Menschen bei der Avocado-Zubereitung zugezogen haben. Er und seine Mitarbeiter in einem Londoner Krankenhaus bezeichnen solche Verletzungen mittlerweile schon als Avocado-Hand. Das passiert in der Regel, wenn die Leute die Avocado aufschneiden und dann die eine Hälfte mit dem Kern in der Hand halten und mit einem spitzen Messer versuchen, diesen Kern rauszubekommen. Der britische Arzt fände es deswegen gut, eine kleine Zeichnung auf die Verpackungen von Avocados zu machen oder auf die selbst zu drucken, die klar macht, hier bitte nicht mit scharfen Messern rumpulen.
Okay, und auf unserer Seite Deutschlandfunk Nova www.bild.de/Nachrichten findet ihr auch noch ein Video, wie ihr den Kern unfallfrei aus der Avocado bekommt. Es ist eigentlich ganz einfach. Legt das Ding einfach auf den Tisch.
Wetter.
Der Abend bleibt trocken und ziemlich warm. Nur im Südwesten kommen schon Schauer und Gewitter runter. Die breiten sich morgen dann weiter aus und es wird überall eher grau und nass. Die Temperaturen steigen aber wieder auf 14 bis 22 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.